Euch allen. Wow, schön, dass es so voll ist. Ihr hört es, ich komme aus Schwaben, gebürtig aus dem Schwabenland. Ich hoffe, ich brauche keinen Übersetzer. Wohne aber schon seit 20 Jahren jetzt in Hawaii. Unglaublich, wie die Zeit vergeht. Ich habe ein Bild von unserer Familie mitgebracht, weil ich heute alleine da bin. Sieht man es einigermaßen, bin ich jetzt im Weg. Ich habe einen Mann, der kommt aus Neuseeland, der Paul, der spricht heute in Waiblingen in einer Gemeinde. Und dann unser Sohn, der Levi, der ist jetzt 18 geworden, oh Mann. Und der macht eine Jüngerschaftsschule in der Schweiz, in Lausanne in der Schweiz. Den haben wir dort abgeladen vor 3 Wochen. Wow, das war ein großer Schritt. Und die 2 Mädels, die sind, eine ist bei der Oma. Und die andere ist mit dem Papa unterwegs. Die wollten die weite Strecke nicht fahren. Genau. Okay, ich möchte heute Morgen über ein Thema reden, das mich so bewegt in diesen Tagen. Ein Gott, der überrascht. Immer wieder passt Gott nicht in diese Box, in die wir ihn packen. Und er macht Dinge so ganz anders und reagiert so anders. Und ich habe mir so ein paar Sachen überlegt. Oft sind wir überrascht, wie Gott Dinge tut. Es kommt so anders, als man denkt, als man plant, als man vielleicht auch erwartet. Es ist faszinierend, wo er Dinge tut. Ich habe euch das, glaube ich, schon mal erzählt. Ich möchte es nochmal sagen. In Irak ist die schnellstwachsendste Gemeinde. Im Iran ist die schnellstwachsendste Gemeinde. Wenn ihr da mal googelt, im Internet ist faszinierend, was dort passiert. Vor allem unter den Frauen in der Küche. Da dürfen sie sich nämlich treffen, da wird das Evangelium weitergegeben. Was Gott macht, ist auch manchmal ganz anders oder was er zulässt. Passieren Dinge, die haben wir so gar nicht in der Hand und was dann draus wird, wissen wir oft auch nicht. Und was auch ganz besonders ist, mit wem Gott Dinge tut, das überrascht immer noch am meisten. Wen er sich aussucht, wenn man da mal in der Bibel schaut, die ungewöhnlichsten Menschen wurden plötzlich ganz wichtige Botschafter Gottes, die ganze Völker gerettet haben. Und da gibt's einen, von dem möchte ich heute Morgen ein bisschen was erzählen, von dem Kyros. Ich weiß nicht, was er über den weiß. Das war ein persischer Herrscher, ein Imperator, sagt man da, dem sein Reich ging von Griechenland bis nach Tibet, also bis in den Himalaya, das größte Reich bis zum damaligen Zeitpunkt. Und das war ein Heide, der hat mit Gott null, nichts am Hut gehabt. Hat sich auch überhaupt nicht für das interessiert, war ja auch, selbst als Gott wurde er angebetet, also da hat er ja niemand anders braucht. Und das Volk Israel war in der Gefangenschaft, in seinem Reich, schon viele Jahre. Und eines Tages überrascht Gott ihn. Und vielleicht auch das Volk Israel noch viel mehr wie den Herrscher. Und er gibt ihm ein paar ganz interessante, besondere Worte, die für ihn ausgesprochen wurden. Und die sind aber heute noch gültig, weil der natürlich Gott sich nicht verändert und weil er ja auch zu uns spricht. Und ich möchte euch die einfach kurz mal vorlesen. Vers 2 und 3. Also das sagt er jetzt zu diesem Herrscher. Ich selbst gehe vor dir her und ebne die Berge ein. Ich zertrümmere die bronzenen Tore und zerschlage die eisernen Riegel. Ich gebe dir verborgene Schätze und Reichtümer, die im Dunkeln versteckt sind. So sollst du erkennen, dass ich der Herr bin, der dich bei deinem Namen ruft. Wunderschöne Verse, die für mich sehr persönlich über die Jahre geworden sind. Immer wieder habe ich das erlebt. Ein Hindernis vor mir, ein Berg, ein Einsatz, eine Aufgabe, viel zu groß, viel zu mächtig. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich das tun soll. Und Gott hilft mir über diesen Berg. Eine verschlossene Tür, das kennen wir alle. Etwas, was unmöglich scheint. Menschen sagen mir, das geht nicht. Es ist unmöglich, du kannst da nicht hin. Es ist zu gefährlich. Du kriegst kein Visum und so weiter und so fort. Und Gott macht eine Tür auf. Und dann verspricht er uns, dass er uns verborgene Schätze gibt, Reichtümer, die versteckt sind. Über die Jahre musste ich entdecken, dass das Menschen sind. Menschen, die versteckt sind, die gefangen sind, die keiner sieht, die Gott freisetzen möchte. Und der Grund, warum er das macht, damit wir erkennen, dass er der Gott ist. Dass er mächtig ist, dass er allmächtig ist. In diesem Jahr hat mich Gott nach 26 Jahren, bin ich jetzt schon bei Jugend mit einer Mission, hat er mich überrascht. Gleich am Anfang des Jahres hat er mich zweimal hintereinander nach Afrika geschickt. Beim ersten Mal habe ich gedacht, ja gut, okay, mache ich. Beim zweiten Mal habe ich gedacht, also nee, Herr, als Schwabe ist es jetzt so uneffektiv. Also ich hätte ja können doch gleich innerhalb vom Land da weiterreisen, dann wäre das mit einem Mal gewesen. Jetzt hast du mich heimgeschickt und jetzt soll ich nochmal gehen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Und das kennt ihr, wenn solche Momente im Leben sind, da haben wir eine Entscheidung. Die können wir treffen oder, ja, die können wir treffen. Und wir können uns für die eine oder die andere Seite entscheiden. Macht etwas Sinn oder spricht Gott? Also wem höre ich denn dazu? Höre ich da auf meinen Verstand, der mir sagt, Blödsinn, zweimal dahin. Also ich wusste gar nicht, dass ich zweimal fliege. Ich bin da zurückgekommen und dann hat er angefangen zu reden. Höre ich auf ihn oder höre ich auf meinen Verstand? Und nach 26 Jahren bei Jugend mit einer Mission habe ich auch was gelernt über die Jahre. Also es war nicht immer so. Es ist nicht immer so, dass ich alles mache, was er mir sagt. Aber ich habe gedacht, okay, Gott weiß, was er macht, ich mache es. Und da hat er mich auf diesem Kontinent ganz neu überrascht, verblüfft, ist er mir begegnet. Und ich möchte euch da einfach kurz mit reinnehmen, oder ich möchte euch da mit reinnehmen in diesen Einsatz, den ich da gemacht habe, und euch ein paar Sachen über Afrika erzählen. Ich habe es einfach genannt, Afrika ein Kontinent mit Potenzial. Ich weiß nicht, was ihr über Afrika wisst. 54 Länder, oft sagt man das ja so als Land, aber das sind 54 Länder, die ganz unterschiedlich sind. Für uns sind die meisten Menschen schwarz, aber die sind auch unterschiedlich schwarz und sehen auch unterschiedlich aus, aber muss man zweimal hinschauen als Weiser. Es gibt 2000 Sprachen, müsst ihr euch mal vorstellen. Und eines dieser Länder, da habe ich euch auch schon davon erzählt, das liegt mir immer besonders auf dem Herzen, das ist Nigeria. Und eigentlich dieses Jahr habe ich zum ersten Mal das verstanden, warum mir Gott das aufs Herz legt. Ich habe euch kurz eine Karte mitgebracht für die ein oder zwei, die nicht wissen, wo Nigeria ist. Man redet da ja oft von Dingen und weiß gar nicht wo. Also hier, wo das Orangen ist, so richtig in der Mitte, ist dieses große Land Afrikas. Das ist das bevölkerungsreichste Land Afrikas. 216 Millionen Einwohner, also schon ganz ordentlich. Und ich habe ein Bild von Reinhard Bonke mitgebracht. Also der hat ja da immer so Großveranstaltungen gemacht in Afrika und das war in Lagos, in Nigeria. Man sagt, dass keiner weiß, wie viele Leute dort waren, also über 1 Million. Und in diesem Land Nigeria gibt es 500 Sprachen. Also ein Land mit 500 Sprachen, könnt ihr euch vorstellen, wie schwierig das ist, dieses Land zu leiten. Und es hat die jüngste Bevölkerung der ganzen Welt, von irgendeinem Land der Welt. Das Durchschnittsalter ist 18,1 Jahre. Müsst ihr euch mal vorstellen, in Deutschland, gell? 70% der Bevölkerung ist unter 30. Und 42% ist unter 15. Also, Wahnsinn. Es ist ein ganz junges Land, man sieht ganz, ganz viele junge Leute. Und deswegen ist dieses Land so entscheidend in der Zukunft. Weil da, wo die Kinder sind, da passiert was. Jetzt müssen wir mal gucken, ob das funktioniert. Ich habe da was mitgebracht, das fand ich ganz interessant. Das ist der Bevölkerungswachstum von 1950 bis 2100. Und das Rote ist Asien, also haben ja die meisten Einwohner heute in der Welt. Und das Gelbe ist Afrika. Und das Blaue daneben ist Europa. Und wenn man jetzt mal das anschaut, wie das läuft, so kommt das jetzt? Oh, das ist nicht laufen. Okay, also ihr hättet jetzt gesehen, wie Asien runtergeht und Afrika hochgeht. Afrika wird es der Kontinent werden, also 2100, mit dem zweitmeisten Bewohnern. Und Nigeria rutscht an zweite Stelle der Welt. Erstes Land wird Indien sein, mit den höchsten Bevölkerungszahlen. Und das zweite wird Nigeria sein, das dritte China. Also, eine große Veränderung findet da statt. Nigeria ist geteilt, Norden und Süden. Im Norden herrscht der Islam, im Süden das Christentum. Und da, wo das aufeinander trifft, ist eine ganz große Not. Also ganz viel Gewalt. Am Tag sterben 17 Leute für ihren Glauben, für ihren christlichen Glauben. Im Durchschnitt. 17 Leute, das müssen wir uns mal vorstellen. Seit 20 Jahren ist das nun der Fall. Inzwischen gibt es 12 Staaten im Norden, die haben die Scharia-Gesetze eingeführt, also wo die Frauen sich vermummen müssen, die Mädchen nicht in die Schule dürfen und so weiter. man kann wieder Leute steinigen, solche Dinge, also ganz zurück, eine Bewegung nach rückwärts. Und im Süden ist das Christentum sehr stark. Ich war zum ersten Mal dort 2012 und habe mir das mal so ein bisschen angeschaut. Man sieht da viele Kirchen, 13.000 Kirchen sind inzwischen zerstört, Gemeinden natürlich damit auch verstreut und ganz, ganz viele Flüchtlinge innerhalb des Landes, die einfach weg mussten. Es ist fast unmöglich, im Norden an christlichen Glauben zu leben inzwischen. Und da fragt man sich ja, was macht denn Gott hier? Schläft er eigentlich? Kriegt er das nicht mit, dass hier sowas passiert? Manchmal fragt man sich das ja. Warum greift er nicht ein? Und man sieht es nicht im Großen, aber man sieht es im Kleinen. Und da überrascht Gott wieder. Manchmal sieht man ja nur das Elend. Und erst auf der zweite Blick sieht man, dass Gott in diesem Elend ganz große Dinge tut. Die man wahrscheinlich nicht in den Nachrichten hört, die man nicht irgendwo mitkriegt. Sondern es sind Einzelne, die einen Unterschied machen. Und es gibt ein Ehepaar in Nigeria, die machen einen großen Unterschied in diesem Land. Und mit denen sind wir schon lang unterwegs, Paul und ich. Und die haben 2018 ein riesiges Stück Land gekriegt, eigentlich muss man sagen, wo wir uns gefragt haben, warum so ein großes Stück Land? Damit ihr euch das vorstellen könnt, wir bauen da gerade immer noch eine Mauer. Die Mauer ist 22 Kilometer lang. So groß ist dieses Land. Das größte Zentrum von Jugend mit einer Mission weltweit. Und am Eingang, das ist jetzt der Eingang zu diesem Zentrum, und da ist am Eingang ein großer Löwe, haben sie danach gemacht, der Löwe von Juda. Und zwar wollten sie da ganz klar sagen, hey Leute, hier drin läuft was anderes, hier herrscht eine andere Gewalt, sodass die mal schon gar nicht reinkommen, die hier nicht rein sollen. Und am Anfang hatten wir da ganz viele solche militante Jugendliche, die zum Glauben kamen. Über 3000 sind da inzwischen durch diese Jüngerschaftsschule gelaufen. Und wir haben die ganze Region verändert. Da gibt es auch eine Plakette von der Regierung, dass wir hier weitgehend diese ganze Region verändert haben. Also ganz toll. Aber die Zahlen von diesen Jugendlichen sind immer weniger geworden. Und wir haben gefragt, Herr, was hast du vor? Warum dieses große Land? Und warum, ja, wer soll hier jetzt wohnen? Und Gott fing an, über diese Witwen zu reden. Und dann haben wir das gewagt. Und deswegen war ich jetzt in Nigeria. Letztes Jahr im September haben wir mal 106 Frauen, Witwen, in Süden geholt und 26 Waisen. Und die, als ich da ankam, saßen die da auf ihren Häusern. Also das sind jetzt so die Häuser, die wir da gebaut haben. Ziemlich einfach. Die wohnen da zu zehnt. Ziemlich einfach in so Zimmern zusammen. Auf dem Boden liegen sie. Und da war einfach mal so richtig viel Leben da. Dann habe ich gedacht, ja, also, wo mache ich denn Kontakte mit den Frauen? Dann bin ich in die Küche gegangen. Das ist immer das Beste. Morgens früh gleich. Die stehen schon teilweise 4.30 Uhr morgens auf, um dann für alle 250 Leute zu kochen. Und da war ein Gelächter und es war also wirklich toll. Die haben angefangen, dieses Land anzubauen, also Teile dieses Landes anzubauen. Und alles, was sie anbauen, wächst. Ist unglaublich. Also, grüner Finger würde man hier sagen, ich würde mal sagen, ein Segen von Gott. Es regnet auch sehr viel und alles, was die anbauen, wächst. Und die wachsen, die bauen natürlich Essen an. Also alles, was man essen kann. Ananas, Papayas, Gurken, Orcas, über 1000 Bananenbäume sind gepflanzt worden. Also unglaublich. Und die arbeiten richtig hart, diese Frauen. Kennen sich auch mit allem aus. Hier haben sie gerade so dicke Gräser gesammelt, um so Besen zu machen. Die wissen das natürlich auch noch, wie man das macht. Und die Flüchtlinge, die Kinder, die Waisen, die helfen mit. Die müssen wir ja, die Sachen muss man ja gießen. Da gibt's keine Schläuche. Das muss man alles mit Hand machen. Das Wasser muss man tragen auf dem Kopf. Ja, und manchmal machen sie auch Quatsch. Die Kinder sind eben auch Kinder. Und das war immer wieder nett zu sehen. Die Frauen kommen mit nix. Also wirklich mit nix. Oft nicht mal mit ihrer Tasche. Die haben auch kein zweites Kleidungsstück. Die kommen auch mit keinem Geld, die kommen mit keinem Essen und die kommen mit ein bisschen was Wissen, das sie halt gelernt haben, so über ihr Leben hinweg. Und wir haben dann angefangen, ihnen ein paar Dinge zu erklären. Da war zum Beispiel einer da, der hat über Kompost so ein Seminar mit ihnen gemacht, wie sie selber jetzt mit altem Gras und alten Blättern einen Kompost herstellen können und was sie dann machen müssen jeden Tag, damit es nach 3 Wochen eine tolle Erde ist. Und es war toll, das zu sehen, so ganz praktisch Dinge zu lernen. Und wenn sie sich dann treffen, dann sieht es so aus, es gibt so einen Versammlungsraum. Sieht also auch viel schöner aus hier auf dem Bild, wie es eigentlich ist, aber sei es drum. Also es ist so oft so, dass die da so was bauen, so dass dann am Eck das nicht alles passt. Und dass da plötzlich ein großes Loch ist oder eine Stufe fällt plötzlich am Ende der Treppe oder so. Also von Weitem sieht es super aus. Also ich zeige euch jetzt einen schönen Ort hier. Und wenn die dann zusammenkommen, ist das auch was ganz Besonderes. Diese Frauen, die haben also auch eine Jüngerschaftsschule, machen die 3 Monate Unterricht im Klassenzimmer und dann 3 Monate Einsatz. Und das war jetzt im Unterricht. Da bin ich dann morgens reingeschluckt und habe mir das anguckt. War was Besonderes. Gott hat ganz früh zu uns gesprochen, wir sollen da eine Schule mit aufbauen, also für Kinder, eine ganz normale Schule. Und dann waren wir da auch gehorsam, haben das gebaut. Ein witziges Haus, das sind die Kinder aus der Umgebung und die Kinder von Jugend mit einer Mission. Und inzwischen natürlich auch die Waisenkinder mit drin. Und die lernen da Mathe und Englisch und was man so alles lernt, aber die lernen natürlich alles auch mit der Bibel. Hier, wer Englisch kann, der lernt sie gerade vom Johannes des Täufers. Da wird also gerade eine Geschichte geschrieben, wie der so gelebt hat und was der so gemacht hat. Also christliche Erziehung, die sich durch das Ganze durchzieht. Und diese Waisenkinder hier in der Mitte ist der Good Luck, so heißt er. Der integriert sich hier mit anderen ganz normalen Kindern aus der Umgebung, was natürlich ganz, ganz heilsam ist für diese Kinder. Wunderschön zu sehen. Ich war nicht dort, um diese Kinder oder um das einfach nur zu sehen. Ich war dort, um diese Frauen, um Zeit mit diesen Frauen zu verbringen. Und ich hatte eine Übernachtung in Istanbul auf dem Hinweg. Das zahlt sogar die Airline, wenn man da mit Turkish Airlines fliegt. Und dann saß ich da in meinem Hotelzimmer und dann kam so richtig die Angst in mir hoch. Ich war ganz allein unterwegs, zum ersten Mal seit langer Zeit. Und ich dachte so, was mache ich hier eigentlich? Ich bin weder Seelsorger, noch weiß ich, wie man mit einem Trauma umgeht. Warum denn ich? Und der Respekt vor dieser Not, die mir da begegnen wird, der ist gewachsen in mir und die Angst kam hoch. Und ich konnte nur meine Angst Gott hinlegen. Und ich wusste nicht, wie soll das laufen. Und als ich ankam, haben sie mir erzählt, also die Leiter, sie hatten verschiedene Leute eingeladen aus aller Welt, so Trauma-Experten, um mit diesen Frauen durch dieses Trauma zu gehen. Und die haben alle nacheinander abgesagt. Es war ihnen zu groß, es war ihnen zu schwer. Das Gewicht von dieser Not, haben sie gesagt, das schaffen wir nicht. Mit mir wollten 7 andere Leute fliegen, die haben alle nacheinander abgesagt. Und dann in Istanbul, wenn ich eine Möglichkeit hätte, sage ich euch ehrlich, hätte ich umgedreht. Und dann kam ich dorthin und mit vielen Fragen und habe mich dann mit 30 Frauen hingesetzt. Einfach mal zuhören. Einfach mal hören, was passiert. Was passiert in ihrem Leben? Warum sind sie hier? Ich erzähle euch von 4 Frauen. Das ist die Therese Daniel, die hat 7 Kinder. Ihr Ehemann starb am 15. Juli 2020. Er war 59 Jahre alt. Da kamen die Boko Haram ins Dorf, haben wild um sich geschossen. 12 Leute starben an dem Tag in ihrem Dorf. Frauen, Mädchen, Kinder, alles. Und sie hat mir erzählt, ich war auf dem Feld, als wir Schüsse hörten. Wir rannten in den Busch und versteckten uns. Mein Mann wurde erschossen. 3 Tage mussten wir nach seinem Körper suchen. Im Dezember 2020 kamen sie zurück, also ein halbes Jahr später, und griffen unser Dorf wieder an. Sie töteten 5 meiner Verwandten. Dann hat sie gesagt, dann habe ich gefragt, was ist denn passiert, seit du jetzt hier bist? Wie geht's dir denn hier bei Jugend mit einer Mission? Und dann hat sie gesagt, ich bin so dankbar, dass ich bei Jugend mit einer Mission sein kann. Ich habe so viel über Jesus und Vergebung gelernt. Es ist nicht leicht zu vergeben, aber ich tat es trotzdem. Ich sagte, Theresa, was willst du in deiner Zukunft machen? Dann sagt sie, ich möchte meine Felder wieder anbauen und ein Vorbild für andere sein, damit Menschen sehen können, dass ich ein neues Leben habe. Die Schule hat mich total verändert. Das hat mich total bewegt. Und die zweite, die Ruth, der Baki, 3 Kinder, 4 bis 10 Jahre alt. Ihr Mann war Missionar im Nordwesten Nigerias. Am 14. Juni, also gerade so ein Jahr her, 2020, wurde er von einer Gruppe Fulanis, das sind so auch so militante Moslems, auf Motorrädern erschossen. Also die kamen einfach reingefahren, haben ihn erschossen. Sie hat dann gesagt, sie fragten meinen Ehemann, ob er ein Einheimischer sei. Er sagte, er ist Missionar, in vollem Bewusstsein, dass er dafür sterben würde. Er bat um Gnade und übergab sein Leben Gott. Sie hatten keine Gnade, sondern erschossen ihn mit 13 anderen Leuten aus dem Dorf. Sie nahmen sein Telefon, seinen Laptop, seine Kleider. Einer der Mörder zog die Kleider meines Mannes an, bevor er losfuhr. Und dann hat sie gesagt, jedes Mal, wenn ich daran denke, empfinde ich tiefen Schmerz. Mir fällt es nicht schwer zu vergeben, aber selbst wenn ich vergebe, kann ich es nicht vergessen. Und dann fing sie an zu heulen und konnte nicht mehr weiterreden. Und ich habe so gedacht, und was jetzt? Ich saß da, hab dann mit ihr geheult, weil da gibt's nichts zu sagen. Was soll ich ihr sagen? Und dann, als wir so aneinander krankt sind, also sie hat mich umarmt, ich habe sie umarmt und wir haben dann lang geheult. Und dann hat mich Gott plötzlich an was erinnert. Kurz bevor ich losflog, hat er zu mir gesagt, sammel mal ein bisschen Schmuck. Ich so, sammel mal ein bisschen Schmuck? Was heißt denn das jetzt? Und dann bin ich zu meiner Nachbarin und zu verschiedenen Leuten und dann haben wir so eine Boutique in Jugend mit einer Mission, wo jeder seine Sachen abladen kann, die er nicht mehr braucht. Da wird er ganz schön Schmuck mitgenommen. Und dann, an dem Moment fiel mir dieser Schmuck ein. Und Gott sagt, gib der Frau einen Schmuck und sag ihr, wie wertvoll sie ist in meinen Augen. Und dann bin ich los und habe ihr ein Armband geholt. Und dann habe ich ihr das geschenkt und habe ihr gesagt, hey, du bist wertvoll in Gottes Augen. Du bist nicht vergessen und du hast zwar deinen Ehemann verloren, aber Jesus ist jetzt der Mann an deiner Seite, der auf dich achtet, der dich liebt, der mit dir weiter durchs Leben geht. Und es war ein ganz besonderer Moment für uns beide, wo Gott so ganz tief was macht, das man gar nicht beschreiben kann. Die Rebecca, 32, hat auch 5 Kinder, also sie haben alle 4 Kinder, 9 bis 16 Jahre alt. Ihr Ehemann wurde auf dem Weg zur Kirche erschossen von Boko Haram. Sie hat gesagt, wenn das Dorf so oft angegriffen, bei uns kann niemand mehr dort leben. Und sie hat dann gesagt, als das geschah, konnte ich nicht mehr glauben. Ich vergaß Gott in meinem Schmerz. Doch Gott ist treu. Eine Freundin erzählte mir von der Schule für Witwen. Sie lud mich ein zu kommen. Ich hatte nur 2 Tage, um mich zu entscheiden. Dann habe ich sie gefragt, was ist denn passiert, seit du jetzt hier bist? Dann hat sie gesagt, so viele gute Dinge sind seither passiert. Ich habe tiefen Frieden. Hier sehe ich Gott wie niemals zuvor in meinem Leben. Ich möchte allen Menschen sagen, dass Gott seine Kinder nicht nur mag, dass er sie liebt. Ich verstehe nun die Liebe Gottes. Es war nicht leicht zu vergeben, es war hart und es war auch schwer. Aber ich entschloss mich, es trotzdem zu tun und den Mördern meines Mannes zu vergeben. Und auch den männlichen Verwandten, die mich sexuell misshandelt haben. Dann habe ich gesagt, was hast denn du für Pläne, wenn es hier vorbei ist? Dann sagt sie, ich will zurück, um den Menschen, die mich verletzt haben, die Liebe Gottes zu zeigen. Denn die Liebe Gottes ist stärker als aller Hass. Ihr seht schon, was Gott hier macht, gell? Gott baut sich eine ganz mächtige, ich sag mal, Armee von Frauen, die furchtlos sind. Die haben so viel erlebt, die gehen vorwärts. Und wenn sie das schaffen mit dieser Vergebung, dann halten sie diese Wut, diesen Zorn, diese Verletzung nicht so fest, sondern lassen sie frei. Und dann kann Gott ihre Herzen berühren. Die letzte, mit der ich am meisten Kontakt hatte, die Lydia, die ist mir richtig ans Herz gewachsen. Sie hat mir erzählt, sie ging nie zur Schule, hatte nie eine Möglichkeit, in ihrem Leben eine Schule zu besuchen. Die Jüngerschaftsschule ist die erste Schule ihres Lebens und die war so glücklich. Und ich habe nur geschmunzelt, wo ich dachte, Mann Gott, wie du solche Dinge machen kannst. Man braucht nicht lesen können, man braucht nicht schreiben können, man kann trotzdem eine Jüngerschaftsschule machen, weil Gott eine offene Tür für alle hat. Sie hat 5 Kinder. Ihr Ehemann Joel, der starb am 15. Juli 2020. Und sie hat gesagt, als ich hörte, dass die Fulanis, also diese Militanten, kamen, da rannte ich ins nächste Dorf. Ein Pastor ließ mich bei sich übernachten. Die ganze Nacht über hatte ich ein ganz furchtbares Gefühl. Früh am Morgen ging ich zurück in mein Dorf. Ich sah mein Haus brennen. Niemand wagte es mir zu sagen, dass sie meinen Mann getötet hatten, weil sie ihn so grausam getötet hatten. Dann hat sie gesagt, mein Mann ließ mich mit so vielen Sorgen zurück. Wie kann ich meine Kinder ernähren, ihr Schulgeld bezahlen? Ohne Lesen und Schreiben. Dann wurde ich zur Jugend mit einer Mission eingeladen. Ich habe immer geweint. Mein Trauma war so enorm. Aber alles hat sich verändert, seit ich hier bin. Habe sie gefragt, was war denn die beste Lehre, die du bekommen hast? Dann hat sie gesagt, ich lernte zu vergeben. Als ich das Wort Gottes hörte, verstand ich so viel mehr über Liebe und Vergebung. Ich fing an zu vergeben. Ich rief zu Hause an und ermutigte alle, den Fulanis zu vergeben. Ich kann weder lesen noch schreiben, aber ich behalte alles, was ich lerne, in meinem Kopf. Das Einzige, was ich tun kann, ist zu predigen. Und ich freue mich darauf, genau das zu tun. Ist das nicht wunderbar? Ich habe mir 25 Frauen angehört und dann habe ich gemerkt, wie ich zumache. Die Geschichten waren ähnlich und die Gnade war weg. Und dann habe ich gesagt, also die 30 mache ich jetzt noch, aber dann kann ich nicht mehr. Und ich habe mich gefragt, wie ist das möglich? Ohne Seelsorger, ohne Traumaexperten, ohne Fachkräfte, wie ist das möglich? Und ich habe was entdeckt. Es war in der zweiten Nacht, mitten in der Nacht bin ich aufgewacht. Und ich habe kurz gedacht, ich bin im Himmel. Da hat jemand so wunderschön gesungen, ein Chor. So hat es sich angehört, wie ein Chor, ein wunderschöner Chor. Und ich habe gedacht, wie viel Uhr? 2:09 Uhr, also mitten in der Nacht, habe ich schnell angezogen. Es gab kein Licht, habe mein Handy genommen und bin diesem Singen nachgelaufen. Und ich muss unbedingt sehen, was das ist. Und ich kam da in einen Raum, da waren vielleicht so 20, 25 Frauen, die haben mit der Taschenlampe die Bibel gelesen und gebetet und gesungen. Und es war, als ich da reinkam, es war so ein heiliger Ort, ich wollte da nichts unterbrechen. Ich bin dann einfach im Dunkeln geblieben, habe mich da in die Ecke gesetzt. Und irgendwann hat mich jemand gesehen, dann haben sie mich reingeholt in die Gruppe und dann saß ich da mit ihnen, habe nichts verstanden, aber Gott war da. Ganz. Also ich habe ihn fast packen können, greifen können. Und die haben die Bibel gelesen und die haben gebetet. Die haben verstanden, dass sie die Wächter ihrer Dörfer sind. Dass in der Nacht werden die oft angegriffen. Dass während sie jetzt hier sind, können sie ihre Kinder nicht schützen, die da zurückbleiben mussten. Und deswegen stehen sie in der Nacht um zu beten. Sie segnen die Mörder ihrer Männer und bitten um Gnade für ihre Seelen. Das habe ich gehört mit meinen eigenen Ohren. Ungewöhnlich. Die beten liegend im Gebet. Also schreien sie vor Gott, rufen sie Gott um Erbarmen. Und was die Traumaexperten, die nie kamen, und die Seelsorger, die nie auftaucht sind, und die Psychologen, die alle hier dorthin sollten, was die nicht gemacht haben, hat Gott souverän selber gemacht. In diesen Nächten hat er diese Frauen geheilt. Und es war eine unglaubliche Atmosphäre, die kann ich überhaupt nicht beschreiben. Souverän ist er diesen Frauen begegnet in ihrer Not. Und ich hatte solche Angst zu gehen. Ich hatte solche Angst, ich hätte nichts. Ich habe nichts zu geben. Und dann hat Gott mich überrascht. Und zwar so überrascht, dass ich bin immer noch baff, dass es möglich war. Ich habe mich immer wieder gefunden mit den Frauen, lachen. Also ich bin schon ein fröhlicher Mensch, aber so ein fröhlicher Mensch bin ich nicht. Das war seit meiner Jugend, wo man so in der Pubertät ist, wo man sich so richtig mal einen ablacht, wo man, wenn man heult, bis man nicht mehr kann, lacht, bis man nicht mehr kann und dann heulen muss und dann der Bauch wehtut. Genau so haben wir gelacht. Wir haben gelacht und gelacht und gelacht und Gott hat uns eine Freude geschenkt. Also das war unglaublich. Ich habe dann ein paar Handybilder gemacht, habe ich gesagt, das glaubt ja kein Mensch, wenn wir da gelacht haben. Und die schlimmsten Geschichten hatten, die am Anfang gar nicht reden wollten, die ins Stocken kamen, die vor Kummer und Sorge gar nicht aussprechen konnten, gar nichts aussprechen mehr konnten, die haben am meisten mit mir gelacht. Und die haben mir das größte Kompliment gemacht, das ich jemals gekriegt habe. Ich habe gesagt, Susi, du hast uns die Freude wieder zurückgebracht. Und ich wusste sofort, das war doch nicht ich. Ich habe überhaupt nichts. Ich war so leer, wo ich dort hinten gekommen bin. Ich habe gedacht, was habe ich denn zu geben? Ich habe überhaupt nichts. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich mit einer Frau umgehen soll. Aber allein der Grund, dass ich mir Zeit nahm, dass ich sie fotografiert habe, dass ich hingesessen bin, ihre Geschichten aufgeschrieben habe, das war was Besonderes. Jemand hört ihnen zu, ihr Leid war nicht umsonst. Und Gott hat uns so ein Lachen geschenkt. Ich sage euch, das war für mich auch so schön, so überraschend. Ich hätte ja alles mir überlegt, aber das nicht. Und als ich dort war, durfte ich zum ersten Einsatz mit diesen Frauen. Jetzt müsst ihr euch das so vorstellen. 86 Frauen laufen alleine oder zu zweit an der Straße entlang. Die singen Lobpreislieder und der Verkehr stoppt. Alle Türen, Fenster gehen auf. Das Leben steht still. Die Frauen laufen da einfach vorbei und keiner kann es glauben. Was ist das? Was passiert hier? Ihr könnt euch vorstellen, da kommen die Leute zusammen und wollen hören, was diese Frauen da zu sagen haben. Und ich bin da mit ihnen unterwegs gewesen und dann sind wir auf dem Marktplatz gestanden und dann haben die Frauen gesungen. Ich weiß jetzt nicht, ob der Video geht. Jetzt probieren wir das mal. Geht der? Ich weiß nicht, warum der heute nicht läuft. Lasst mich mal schön, das würde ich euch ganz schön zeigen. Ich probiere das mal schön so, ob das so geht. Seht ihr das so? Nee, macht er nicht. Okay, kein Problem. Ich hätte da einen Film gehabt, das sind jetzt diese ganzen Frauen, die hört jetzt alle mal her, das geht so rum, und die singen ein ganz einfaches Lied. Gott hat meine Seele errettet, ich habe jetzt ewiges Leben. Und das singen die da. Und dann kommt eine, die habe ich euch vorher vorgestellt, die Therese, und macht hier gibt hier eine Botschaft, gibt ihr Zeugnis, erzählt aus ihrem Leben, erzählt, was Gott in diesem Elend mit ihr gemacht hat. Und ich sehe so die ersten Dinge, die Gott tut in diesen Frauen, die werden zu ganz unglaublichen Werkzeugen in Gottes Hand. Die schrecklichsten Momente ihres Lebens werden zu Möglichkeiten, um andere Menschen zu Gott zu führen. Und da sitzen jetzt die Frauen, sind jetzt, also an dem Tag waren 86 dabei, die machen da jetzt so einen Einsatz in diesem Dorf. Und ihre Bibeln haben mich fasziniert, gut gelesene Bibeln, wo ich dachte, so sollte eigentlich eine Bibel aussehen, gut benutzt. Und dann haben sie einen Aufruf gemacht und dann kamen an dem Nachmittag 14 oder 15 junge Männer zum Glauben. Einfach so. Und dann habe ich gedacht, naja gut, wenn die natürlich so beten, da haben die ja keine Chance, diese jungen Männer hier. Diese Frauen, die haben echt eine Gebetskraft, wenn die loslegen. Am besonderen Mittag auch für mich. Sie singen zu hören, zu hören, wie ihre Geschichten plötzlich andere Leben herausfordern und verändern. Und dann sie zu sehen, wie sie dann für die neuen Gläubigen beten. Am Ende haben sie sich ins Sand gelegt und für dieses Dorf, für die ganze Region gebetet. Habe ich gedacht, naja, es ist auch schon ein bisschen her, dass ich so auf dem Boden lag und so richtig um was im Gebet gekämpft habe. Gott benutzt diese Frauen. Und dann gab es noch die Waisenkinder. Noch ein paar möchte ich euch da vorstellen. Eigentlich wollte ich sie fragen, was ist mit deinem Leben passiert? Warum bist du hier? Dann hätten sie ihre Geschichte erzählt von ihren Eltern, die getötet wurden. Und Gott hat mich ziemlich stark eigentlich zurechtgewiesen. Er hat gesagt, ich will nicht, dass du zurückgehst in die Vergangenheit mit denen. Ich möchte, dass du mit ihnen in die Zukunft gehst. Erinnere sie nicht an ihren Schmerz. Okay, dann habe ich die Lydia Gambo, die ist 12 Jahre, gefragt, was willst du mal machen mit deinem Leben, wenn du die Schule fertig hast? Die darf jetzt zur Schule. Und dann sagt die so einfach, ich will Pilotin werden und überall das Wort Gottes predigen. Da dachte ich, naja, du hast ja keine kleinen Wünsche hier. Finde ich ja klasse. Und dann habe ich sie gefragt, was gefällt dir denn an der Bibel? Und dann sagt sie, dass Gott uns liebt und uns versorgt. Er liebt mich und ich liebe ihn. Ein ganz einfaches, schönes Evangelium von Kindern, die ganz Furchtbares durchgemacht haben. Dann gab es die Wasti Yusuf, die war 9 Jahre alt, fragte sie, was möchtest du mal werden, wenn du groß bist? Dann sagt sie so, ich will eine Frau Gottes sein. Sagt sie einfach so. Das hat mich tief berührt. Man kann die Kinder anschauen und dann Mitleid haben. Oder man kann das Potenzial in ihnen sehen, das Gott in ihnen sieht. Und ich habe immer wieder gedacht, Mann, Gott lässt diese Kinder nicht alleine. Hier der Gutlacht, der ist 13 Jahre alt. Ich habe ihn gefragt, was möchtest du gern werden? Dann sagte er, ich möchte Doktor werden. Denn mein Name in meinem Stamm, der heißt Agoji, bedeutet Doktor. Deswegen will er Doktor werden. Dann habe ich ihn gefragt, magst du es hier? Dann sagt er, ja, weil ich hier viele Dinge lernen kann, wie man Gott anbetet und mit ihm redet. Und weil ich jeden Tag in sein Haus gehen kann. Wunderbar. Und in diesem ganzen Gehen ins Gotteshaus und in diesem Beten heilt Gott diese Kinder. Hier ist der Neile, den fand ich ganz süß. Den habe ich gefragt, wo ist Gott für dich? Was sagt er? In meinem Herzen, in meinem ganzen Körper und in meinem Geist. Und er ist im Himmel, wo er auf mich wartet. Die leben sehr stark mit dem Himmel, das sind ihre Eltern. Dann habe ich gesagt, liebst du Jesus? Und dann sagt er, ja, weil er am Kreuz für mich starb und er sorgt sich um mich. Also ganz einfache Kinderwahrheiten, habe ich so gedacht. Der George, der Anthony, der ist 9, der will zur Marine. Ich will mitten ins Wasser. Er kommt aus einer Gegend, wo es überhaupt kein Wasser gibt, wo sie ja immer nicht genug Wasser haben für irgendwas. Der will jetzt ins Wasser, mitten ins Wasser. Deswegen hat er sich die Marine überlegt. Dann habe ich gefragt, magst du es hier? Und dann sagt er, ja, hier kann ich in die Schule gehen. Ich freue mich so sehr, dass ich lernen kann. Ich konnte weder lesen noch schreiben. Und nun kann ich ein bisschen lesen, hat er zu mir gesagt. Ich lerne hier nicht zu streiten und dass Gott mich gemacht hat und mir Kleider gibt. Eines Tages bin ich so zum Ausgang gelaufen und dann sah ich diesen Neile unter diesem Löwen Judas sitzen. Und dann habe ich so gedacht, ja genau, Jesus, der Zuflucht und der Schutz für die Waisen. Am nächsten Tag waren es die Witwen. Die saßen unter diesem Löwen von Judas, da haben sie sich wohl gefühlt. Und dann habe ich gedacht, eigentlich müsste ich mal nur ein Bild machen mit diesen ganzen Frauen. Und es war wie eine Herde, sagt man da bei euch, Schafe oder sowas? Kühe. Flöhe, genau, ein Sack Flöhe, genau so war's. Sonntagmorgen habe ich gesagt, bevor in die Kirche geht, alle anzogen, seid schön, machen wir ein Bild. 106 Frauen zusammenzukriegen, die alle eine eigene Meinung haben. Hier ist ein Bild von 106 Frauen. Können wir vielleicht mal das mal ausmachen? Also, wird es dann zu dunkel, dann seht das vielleicht ein bisschen besser. Dass ihr einfach mal die Frauen seht, guckt mal. Alle schön anzogen. Und dann haben sie gesagt, du musst auch aufs Bild. Wenn sie mich mit reinkult, eine weiße Frau in der Mitte hier, seht ihr mich? Und Gott spricht zum Leiter dieser Jüngerschaftsschule und sagt, das sind nicht länger Witwen für mich, sondern für mich sind es Frauen der Ehre. Ich möchte, dass er dieser Schule einen neuen Namen gibt, Woman of Honor. Und Gott hat diese Frauen total verändert. Hier lachen wir wieder. Die Ruth, die Rebecca, die Lydia und die Therese, die 4, von denen ich euch erzählt habe, die nicht weiterreden konnten, die geheult haben, jede Einzelne hat auf ihre Art abbrochen im Gespräch mit mir. Aus dieser Trauer wurde Freude, aus der Verzweiflung Hoffnung und aus der Resignation wieder Zuversicht auf ein Leben mit Gott. Es war so ganz anders, als ich es erwartet habe. Am letzten Morgen, wenn sie mich aus dem Bett geholt, da hat sich dann eine extra noch schön anzogen, die Mariamu, die hatte ich letztes Mal kennengelernt. Ihr Ehemann wurde brutal getötet, weil er in der Bibelschule war. Der wollte Pastor werden. Und sie, das letzte Mal, konnte sie nicht reden. Dieses Mal war sie eine feurige Evangelistin und die Co-Leiterin von dieser Schule für diese Witwen. Gott hat ihr Leben innerhalb von 3 Jahren, da war dann Covid dazwischen, völlig verändert, völlig umgedreht. Unfassbar. Unerklärlich, unglaublich, was Gott macht. Er ist ein Gott, der überrascht. In der Bibel hat er Menschen überrascht, aber er tut es auch noch heute, weil er sich nämlich nicht verändert. Wie, wo, mit wem er Dinge tut, immer wieder faszinierend, das zu sehen. Er überrascht diesen Kyros, er überrascht die Frauen, er überrascht mich und er will uns alle immer wieder überraschen. Ich möchte nochmal die Verheißung von diesem Kyros lesen. Ich selbst gehe vor dir her und ebne die Berge ein. Welche Berge sind in deinem Leben, wo du sagst, sie sind zu hoch? Das schaffe ich einfach nicht mehr. Das ist zu viel. Und Gott sagt, ich möchte mal diese Dinger wegräumen, diese Hindernisse in deinem Leben. Er sagt, ich möchte Türen öffnen, die verschlossen sind, die vielleicht schon lang verschlossen sind. Das können Herzen von Menschen sein, die so verhärtet sind, wo man gar keine Hoffnung mehr hat, dass sich da mal noch was verändert. Oder Beziehungen, die kaputt gegangen sind über die Jahre, wo man so gern sich einen Neuanfang wünschen würde. Aber es scheint unmöglich. Eine eiserne Tür, die man nicht aufmachen kann. Und Gott sagt, ich zertrümmere dir die Türen. Ich zerschlage diese Riegel, die ganz verschlossen sind. Und dann gibt uns diese Verheißung, ich gebe dir verborgene Schätze. Vorher habe ich es mal erwähnt, ich denke, zum größten Teil sind es Menschen. Menschen, die ihn suchen, die irgendwo in eurem Leben sichtbar sind. An der Arbeit, Nachbarn, Leute, denen ihr vielleicht im Sportverein begegnet. Menschen, die Gott nicht kennen. Das sind vielleicht in unserer Kultur jetzt depressive Menschen, Menschen, die Hoffnung aufgeben haben, die vor Scherben ihres Lebens stehen. Das sind die Schätze Gottes. Und er sagt, ich will sie dir geben. Reichtümer, die im Dunkel versteckt sind. Wir haben alle auch Gaben gekriegt in unserem Leben, die wir ja gern vergraben. Ach, da gibt's immer jemand, der besser ist. Immer jemand, ja, der es schneller macht, schöner macht, besser macht. Und dann vergraben wir unsere Reichtümer. Und Gott ruft uns heute Morgen und sagt, hey, ich rufe dich auch beim Namen. Ich meine dich. Und eine Seite ist, dass wir ihn erkennen in dieser ganzen Geschichte, aber die andere Seite ist, dass andere ihn erkennen. Jesus hat uns ein ganz einfaches Mandat gegeben. Geh. Matthäus 28, geht hin in alle Welt. Die Jünger wussten sofort, das kann nicht nur für uns gelten. Die Welt war zu groß, es waren zu wenig. Diese Aufforderung Jesu, geh, gilt uns allen. Mach dich auf. Bring dein Leben in Bewegung. Oft wartet man ja, dass Menschen uns fragen, was unsere Hoffnung ist oder warum wir anders leben oder warum wir gewisse Dinge nicht machen. Aber Jesus sagt nicht wartet, sondern er sagt geht. Geht, bringt ihr Dinge in Bewegung. Als ich dann nach Nigeria flog, da hatte ich keine Ahnung, was da passieren würde. Und heute stehe ich vor euch als so ein Botschafter für diese Frauen. Ich hatte keinen Plan, ganz ehrlich. Aber jetzt spreche ich überall von diesen Frauen. Und letzte Woche hat die zweite Jüngerschaftsschule begonnen. Wieder, ich glaube, jetzt sind es 121 Frauen, die sie haben. Muss ich mal nochmal genaue Zahlen kriegen. Sie haben die zweite Jüngerschaftsschule begonnen. Wo sie gesehen, wie die Frauen verändert worden sind, habe ich gesagt, hey, wir können da nicht warten. Die Frauen brauchen das jetzt. Und dann bin ich überall rum und Gott hat so viel Segen geschenkt, dass man, weil die kommen ja ohne was, aber die brauchen ja was zu essen, die brauchen Strom, die brauchen einen Platz, wo sie schlafen können. Und dann musste man da, haben wir einfach Geld braucht, um das zu machen. Und Gott hat immer wieder Türen aufgemacht. Und dann wurde mir klar, als ich dort war, wir können die ja auch nicht zurückschicken in dieses Elend, in diese Not. Viele sind ganz ehrlich Prostituierte worden. Das war die einzigste Möglichkeit, wie sie ihre Kinder versorgen konnten. Und das hat mich am allermeisten getroffen. Also da war ich wirklich auch tief. Die waren so beschämt, die Frau, mir das zu erzählen. Die waren einfach beschämt, sie wussten, das war falsch. Und dann habe ich gesagt, wir müssen irgendwas mit den Frauen machen. Und jetzt bieten wir ihnen an, zu nähen zu lernen zum Beispiel. Also so eine alte Singermaschine ohne Strom kostet etwa 80 Euro. Mit 20 Euro kann man da noch Stoff und Faden kaufen. Für 100 Euro können die Frauen jetzt, das wissen sie natürlich nicht, die lernen da jetzt innerhalb von 3 Monaten, wie man einfache Kleider näht und dann auch Taschen, wo sie verkaufen können. Und am Ende der Zeit, das wissen sie aber noch nicht, kriegen sie diese Nähmaschine geschenkt und können sie mit nach Hause nehmen, die nach Hause gehen. Dann haben wir gesagt, wir bringen ihnen bei, wie man Seife und Waschmittel macht, ganz praktische Dinge, die jeder braucht. Da braucht man auch nicht viel Naturalien, um das zu machen, und dann können sie das verkaufen. Dann machen wir was mit Landwirtschaft, einfach ein paar Kenntnisse über Landwirtschaft, wie kann man das besser machen und auch mehr Früchte dann kriegen. Dann die, wo wollen, können lesen und schreiben lernen, denn man kann ja nicht mal was verkaufen, wenn man das nicht zusammenrechnen kann. Das müsst ihr euch mal reinziehen, das können wir uns gar nicht vorstellen. Du kannst eigentlich deine Dinge gar nicht verkaufen, weil wenn einer 3 dann kauft, dann musst du wissen, was 2 plus 2 plus 2 ist. Also, kleine Schule für Business machen wir nebendran, also ganz einfache Dinge, auch wie man wieder investiert, wenn man was verdient. Und dann haben wir gesagt, Englisch wollten ein paar lernen. Also verschiedene Dinge, wo sie wählen können, damit sie nachher wieder einen Anfang haben. Damit sie nachher wieder, wenn sie zurückgehen zu ihren anderen Kindern oder zu ihren Kindern, dass sie wieder eine Chance haben, dort dann einen Lebensunterhalt zu verdienen. Gott überrascht. Aber es fängt mit einem Schritt von uns an. Gott macht es nicht mit so einem Zauberstab, so im Übernatürlichen. Er macht es meistens, wenn wir uns die Bibel anschauen, mit ganz normalen Menschen, die sagen, hier bin ich, benutz mich. Leute wie du und ich. Und es fängt alles an, mit einem ersten Schritt zu gehen. Und ich habe gelernt in meinem Leben, dass der erste Schritt nie zu schwer ist. Es wird dann schwer, wenn wir die nächsten 5 Schritte sehen wollen und dann einen Plan, die nächsten 10 Jahre ausplanen wollen, dann wird es schwierig. Aber der nächste Schritt ist nie zu schwer. Und ich möchte euch heute Morgen ermutigen, es zu wagen, wieder ganz neu sich aufzumachen, auf Menschen zuzugehen, ihnen zu erzählen, was deine Hoffnung ist. Es gibt viel mehr Leute, als wir denken, die wirklich keine Hoffnung haben, die Angst haben vor der Zukunft und vor der Klimakrise und vor dem Krieg in der Ukraine und von all den düsteren Aussichten. Und da geht es uns manchmal vielleicht selber genauso. Aber am Ende steht bei uns die Hoffnung. Und das macht den großen Unterschied. Ich möchte euch heute Morgen sagen, ihr seid gesandt von Gott und ihr seid ausgerüstet. Und ihr habt alles in euch, was es braucht, um den Menschen in eurem Umfeld zu begegnen. Ich muss das wieder lernen, da in Nigeria. Gott in mir ist genug. Da braucht ihr nicht alle Antworten auf alle theologischen Fragen wissen, braucht ihr gar nicht wissen. Erzählt aus eurem Leben, was Gott macht. Und da kann dann jemand sagen, naja, das ist für dich, nicht für mich. Kann er sagen, er kann anfangen zu diskutieren, dann kannst du sagen, du, das ist die Wahrheit, die ich erlebt habe. Du kannst natürlich dich entscheiden, das nicht zu glauben. Aber das ist das, was in meinem Leben passiert ist. Eine ganz machtvolle Sache, die wir da in der Hand haben, unser Zeugnis, unsere eigenen Geschichten. Ich möchte euch herausfordern und ermutigen, es zu wagen, denn Gott spricht euch zu, dass er die Berge ebnen wird, dass er euch Türen öffnen wird und dass er vor euch hergeht und dass er die Dinge durch euch tun kann, die ihr euch noch gar nicht vorstellen könnt. Er ist ein mächtiger Gott, der immer durch die ganze Geschichte der Menschheit überrascht hat. Und er will euch auch ganz neu in dieser nächsten Woche überraschen. Amen. Vielleicht bete ich noch. Wow, Vater, wir danken dir, dass du ein mächtiger Gott bist. Und dass du ein Gott bist, der uns immer wieder überrascht. Dass wir dich nicht in den Bock schieben können. Und das macht das Leben mit dir auch interessant und abwechslungsreich. Und Herr, wir möchten dir ganz neu Raum geben in unserem Leben. Dir auch erlauben, diese Berge zu ebnen und diese verschlossenen Türen zu öffnen. Und da sind wir dann gefragt, auch eigene Schritte zu gehen. Wir bitten dich, ich bitte dich jetzt einfach auch um Mut, Neues zu wagen. Durch diese Türen durchzugehen, die du aufmachst. Auch mal zufrieden zu sein, wenn wir nur den ersten Schritt wissen und nicht den zweiten und den dritten. Wir beten um ganz neues Vertrauen, dass wenn wir uns aufmachen, dass du da bei uns bist. Dass du da direkt neben uns läufst und uns auch das sagst, was wichtig für uns ist. Und so bitte ich dich, Herr, um neue offene Türen. Ich bitte dich um Möglichkeiten in der nächsten Woche, wo jeder, der hier sitzt, eine Chance hat, irgendwas von dir weiterzugeben. Durch Wort oder durch Tat oder durch alle möglichen Dinge. Und Herr, wir möchten uns ganz neu aufmachen. Diese wunderbarste Botschaft, die es im Weltall gibt, hinauszutragen in diese Welt, die sich so sehr sehnt nach Hoffnung. Und wir bitten dich, dass du uns Kraft gibst, dass du uns die Worte in den Mund legst, dass du uns die Augen öffnest, dass wir die Menschen sehen, die auch offen sind. Ich bete, dass du uns die Ohren öffnest, dass wir deine Stimme hören, wenn du uns diese Impulse gibst. Ich bitte dich, dass du unseren Mund segnest, dass wenn wir reden, dass da auch Worte der Vollmacht rauskommen. Segne du unsere Hände, wenn wir die auf jemanden legen, dass die deine Gegenwart Gottes spüren, dass sie heil werden, wenn sie krank sind. Wir bitten um Segen für unsere Füße, Herr, dass wir einfach auch bereit sind, überall dorthin zu gehen, wo du uns hinschickst, auch an die ungewöhnlichen Orte, die unbequemen Orte, vielleicht über die Straße zum Nachbar, ganz schwierig, oder zu einem Verwandten, mit dem wir uns schon lange verstritten haben. Gib uns Mut, diese Schritte zu wagen. Und ich bitte um deinen Segen für unsere Herzen, dass wir bereit sind, Ja zu sagen zu deinen Wegen und deinen offenen Türen. Und so danke ich dir, Herr, dass du uns zusagst, dass du mit uns gehst, dass du mit uns sein wirst bis an die Enden der Zeit. Wir danken dir da dafür und preisen und loben dich heute Morgen, dass wir dich kennen dürfen. Halleluja. Amen.